Hallo, hallo und herzlich willkommen zu Flüsterfragen, dem Podcast für deine Glaubensfragen, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen als Direct Message bei Instagram oder auf anderem Wege, der dir einfällt. Ich bin Elske und mir heute wieder in Real Life gegenüber sitzt die liebe
Jule. Hallo Elske.
Hallöchen.
Ich freue mich, zu Gast zu sein. Hier draußen.
Ja, vielleicht hört ihr im Hintergrund so ein bisschen Vogelgezwitscher.
Wir haben hier eine kleine Summer Edition.
Ich denke auch. Und wir hatten eben schon so ein richtiges Erlebnis. Da ist doch tatsächlich ungefähr 4 Meter von uns so ein Turmfalke gelandet und hat da so ein bisschen gerestet und sich umgeguckt. Das war sehr schön.
Ja, er saß mir so ein bisschen im Nacken. Ich hätte mich zu oft umdrehen müssen, aber Elske saß sehr fasziniert und gespannt mit dem Blick auf den Turmfalken. Auf den Hildesheimer Turmfalken.
Genau, der wichtige.
Also wir haben es uns hier gemütlich gemacht, noch scheint die Sonne. Ja, und wir haben gedacht, wir bringen euch jetzt mal so ein bisschen Sommergefühle in euer Ohr.
Ja.
In Niedersachsen haben wir bald Ferien.
Uff.
Sommerferien. Und ja, so ein bisschen in Ferienstimmung sind wir auch schon. Das hält uns aber nicht davon ab, diese Folge rauszufeuern.
Nee, vor allem heißt Ferienstimmung ja in erster Linie mal ganz, ganz furchtbar viel Arbeit.
Arbeit, ja. Arbeiten, wenn andere Urlaub machen.
Ja, wie Nutten und Taxifahrer, sag ich immer gerne. Abends und am Wochenende.
Schön.
So sinnvoll. Genau, aber ich würde sagen, wir fangen mit unserer Kennenlernfrage erstmal an, oder?
Ja, die habe ich wieder rausgesucht bei Telonym. Und Elske, die Frage lautet so. Was trägst du immer an dir?
Was trage ich immer an mir? Meine Haut.
Gibt's einen Gegenstand, der jetzt nicht zu deinem biologischen Körper gehört?
Ja, immer trage ich an mir tatsächlich meinen Ehering und meinen Nasenring, seit ich den habe. Den habe ich jetzt ja ein bisschen über ein Jahr.
Ja.
Und das hatte ich am Anfang ja so einen Stecker, weil man ist ja geschwollen und alles wund und so. Und seitdem ich den Stecker nicht mehr habe, habe ich da einen Ring drin und den mache ich auch nicht raus.
Ja.
Dann nehme ich meinen Ehering öfter ab.
Ja.
Also wenn ich zum Beispiel irgendwas Handwerkliches mache, was ich ja als gestandene Frau immer selber mache und Angst habe, mir Finger zu quetschen oder ihn mir abzureißen, dann nehme ich den Ehering ab. Mein Nasenring hingegen nicht. Mit der Nase arbeite ich nicht so häufig.
Ich wollte gerade fragen, es wäre auch wäre jetzt auch eine spannende Anschlussfrage von meiner Seite gewesen, was du mit deiner Nase handwerkst.
Ja, eben nix. Und du, Jule?
Ich schließe mich beim Thema Ringe direkt an. Ich trage ja jetzt auch seit einiger Zeit keinen Ehering. Jetzt habe ich euch hier auf eine falsche Fährte
aber
gehört.
Hallo, also mit einem Cockring, was?
Na.
Sorry, ich glaube, das piepen wir.
Nee, es ist eine Ferienfolge. ich trage ja nun auch seit einigen Jahren einen Nasenring. Ein bisschen weiter mittig in der Nase. Den werde ich auch niemals rausnehmen.
Weil du ihn nicht wieder reinkriegst?
Doch, ich wechsle. Ich habe den ja auch schon gewechselt.
Du hast auch andere auch gehabt.
Genau,
ich habe auch mal schon einen Stecker gehabt mal.
Ja, ich hatte schon mal so ein Hufeisen, dann so ein Glitzerpopel und habe auch schon gewechselt zwischen Rosé und schwarzem Ring.
Aha.
Und weiß aber, sollte sich dieser Ring oder dieses Schmuckstück irgendwann mal entzünden in der Nase und ich werde ihn rausmachen müssen. Ich werde es nicht nochmal tun, weil das war schmerzhaft.
War diese Stelle?
Oh mein Gott, es hat so weh getan. Weil das so ein Mischgewebe ist. Es ist nicht nur Knorpel.
Aua! Okay, war einfach.
Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Das ist auf jeden Fall ein Ring, den ich nicht abnehme. Und ich trage meinen Taufring als Kette. Eigentlich auch immer. Ich wüsste jetzt nicht, warum ich das ausziehen sollte.
Nee, nur wenn du mal irgendwie ins CT musst oder so. Oder
genau, oder beim, genau, wo ich es jetzt auch in letzter Zeit häufiger dann mal temporär abgelegt habe, war beim Sport, wenn die Langhantel dann so auf dem Schlüsselbein, da habe ich mir die einmal kaputt gemacht und habe dann so gedacht, nö, das muss nicht sein und dann nehme ich sie halt für die halbe Stunde ab und dann mache ich so wieder an, weil das fällt mir auch auf, wenn die nicht da ist.
Ja.
Genau. Und ich finde es auch immer wieder spannend, zu sehen, dass meine Finger da ja mal durchgepasst hätten haben können. Durch dieses kleine Löchlein.
Ja, wurde der wirklich umgelegt um den Finger?
Nee, ich glaube nicht, aber tendenziell ja schon.
Tendenziell waren die Würstchen mal so klein, ne?
Genau, und dann manchmal versuche ich dann noch meinen jetzigen kleinen Finger da durchzustecken und scheitere.
Enttäuscht.
Ja.
Völlig derangiert.
Ja.
Ja, sehr schön.
Okay, ja, das legen wir niemals ab, Ringe. Dafür sind sie auch gemacht, für die Unendlichkeit.
Oh mein Gott. Ich merke das aber auch richtig, wenn ich aus irgendeinem Grund den mal nicht dran habe. Oder manchmal spiele ich den irgendwie nachts ab. Ich kriege richtig Panik, wenn ich morgens aufwache und mein Ring nicht da ist. Ja,
wo ist der Ring?
Dramatisch.
Ja, für unsere Sommerfolge haben wir uns eine eine Frage rausgesucht, die ein bisschen
länger
dauert, ein bisschen umfangreicher ist. Ich lese mal den Anfang der Nachricht nicht vor, weil dann kommen wir noch mehr durcheinander. Und mache jetzt das Fass so groß auf, damit wir den Zusammenhang verstehen. Ich habe da ein sehr ähnliches Gottesverständnis wie ihr. Ich glaube nicht, dass mein ganzes Leben vorbestimmt ist und alles, auch das Schlechte, genauso von Gott gewollt ist und er mit mir Sims spielt. Aber was genau ist dann die Hoffnung, die dir, vorher war Elske angesprochen, beim Humanismus fehlt? Die Hoffnung darin, dass im Menschen doch größtenteils das Gute steckt? Was ist die Rolle Gottes bei dieser Hoffnung, dass wir nach dem Tod in den Himmel kommen? Denkt ihr gar nicht, dass er zum Beispiel irgendwann die Reißleine zieht, wenn wir das mit dem Klimawandel so völlig vor die Wand fahren? Ist er dann wirklich allwissend, allmächtig, allgültig? Woher kommt das überhaupt und glaubt ihr daran? Wäre letztendlich trotzdem unsere Entscheidungsfreiheit wichtiger als seine Güte? Das ist ein großer Teil der Frage und wir wollen aber für diese Folge den Fokus auf den Teil lenken, wo es um die Hoffnung geht, die beim Humanismus fehlt und wo dann...
Also die Frage, ob das so sei, ne?
Genau, und wo Gott in der Hoffnung ist, oder braucht es vielleicht, um die Frage vielleicht so ein bisschen zu übersetzen, braucht es einen Gott für Hoffnung?
Ja.
Oder braucht es Gott für Hoffnung?
Ja.
Genau.
Ja, super lange Frage und...
Ja. Vielen lieben Dank dafür auch,
ja,
auf jeden Fall.
Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, so das auszuformulieren. Finde ich total toll. Ich freue mich richtig. Ja. Wofür braucht es Gott? Ist vielleicht dann auch eine Frage, die sich stellt,
ja,
ne? Also, weil wenn ich im Humanismus alles finde, beispielsweise, der Humanismus ist ja nur eine Möglichkeit, irgendwie als moralische Instanz oder als moralische Leitschnur zu dienen. Wenn ich den Humanismus habe und da ist alles drin, von Klimaschutz bis Menschenfreundlichkeit über Queerfreundlichkeit bis hin zu was weiß ich was, Antirassismus, warum brauche ich dann eine göttliche Komponente?
Ja.
Und das ist ja eine individuelle Frage, die ich für mich damit beantwortet habe, dass das für mich so ein Hoffnungsaspekt ist. Und ich weiß gar nicht, ob Leuten, die sich als HumanistInnen bezeichnen würden, diese Hoffnung fehlt.
Kennst du eine
Humanistin? Ich kenne jemanden über Ecken, der zu dieser humanistischen Allianz oder so gehört. Aber ich habe mit der Person mich nicht in dem Sinne ausgetauscht, als dass ich da Antwort drauf geben könnte. Aber ich kenne Leute, die, ich sag jetzt mal, die Dinge, die mir wichtig sind, auch verfolgen, die aber nicht christlich sind.
Ja.
Und das, ich weiß nicht, ob sie sich selber als HumanistInnen bezeichnen würden, aber ich würde das nach meinem Verständnis von Humanismus würde ich das tun.
So zuschreiben einfach, ja.
Genau. Also die, ne, das, was ich sage, minus Gott, würden die total unterschreiben. Also sind auch Leute, die nicht irgendwie getauft sind oder nie irgendwie kirchlich waren.
Ja.
Sondern, ja, ist auch wieder da verschieden. Also, genau. Und die würden, und auch das ist ja Humanismus und genauso wie mein Gottesbild, die würden niemals mir absprechen, dass meines richtig sei, genauso wie ich ihnen nicht abspreche, dass ihr Gedanke richtig ist.
Mhm. Ja, oder auch falsch.
Oder falsch, genau. Meinte ich ja. Entschuldigung. Wer braucht Urlaub? genau. Ich würde niemals sagen, dass das falsch ist, was sie denken.
Ja.
Trotzdem ist es so, dass mein Herz das braucht, dass es einen darüber hinaus gibt. Und das sehe ich nicht.
Dass darüber hinaus um das jetzt mal mit den Begrenzungen der Erde oder des Irdischen zu sehen. Verstehe ich das richtig?
Ja, ich glaube schon. Also ja, ich glaube schon. Das ist ja so auch so eine spannende Geschichte bei Glauben und Religion oder bei Glauben vor allem. Das ist halt nicht Wissen und das ist nicht, ich kann aber belegen, das habe ich letztens mit auf dem Sofa gesessen und einen Schnaps getrunken. So ist halt Glauben nicht, so funktioniert das nicht.
Ja.
Und entsprechend in diesem Gedanken, dass ich das, dass es ja nichts Begreifliches ist, sondern dass es was Innerliches ist, was mich aber ja mit ganz vielen anderen Menschen verbindet. Also es ist genau. Ja nicht so, dass ich total säkular bin mit dieser Vorstellung, die mir Hoffnung gibt.
Ja.
Und das ist ja keine, es ist so komplex, ne? Ich muss das ganz ehrlich sagen, das ist ja keine ganzheitliche, also keine Hoffnung, die sich auf alle bezieht. Ich sag's, meine Hoffnung ist zum Beispiel nicht, wie es in der Frage ja war, wenn wir das als Menschen mit dem Klimawandel verkacken, dann sagt Gott irgendwann, Obacht,
Reißleine.
Ich ziehe jetzt die Reißleine und das wird nicht passieren. Das glaube ich nicht.
Mhm.
Ich glaube an eine individuelle Hoffnung. Also für mich ist es eine individuelle Hoffnung, die mir nützt.
Ja.
Die über mein Leben hinaus wirkt. Ja,
deine Hoffnung ist nicht meine Hoffnung. Und es
ja,
auch
und
nicht,
ist auch
die,
nicht, wenn ich sterbe, geht's allen Menschen plötzlich gut, oder wenn so, ne? Oder halt, wenn was nicht läuft, habe ich die Hoffnung, dass Gott die Reißleine zieht. Nein. Wenn ich sterbe, wird mein Körper von Maden zerfressen werden. Oder vielleicht auch nicht, wenn ich eingeäschert werde. Ach, keine Ahnung, so weit ist es noch nicht. Aber meine Seele wird weiterziehen.
Ja.
Und nicht im Sinne von einer Reinkarnation, dass ich wieder, dass ich dann zu einer Mistfliege werde, keine Ahnung, oder zu einem anderen neuen Menschen oder so, sondern ich glaube, ich, meine Seele geht dann zu Gott.
Mhm. Und das hat nichts mit dem zu tun, was wir hier auf der Erde erleben können, was wir hier auf der Erde messen können, wobei das ja tatsächlich, es gibt ja richtig krasse Forschung zum Thema, das, was mit dem Körper nach dem Tod passiert.
Ja?
Ja.
Also, meinst du jetzt, so im Sinne von Maden?
Nee, dass dann da auch so Gewicht gemessen wird. So von dem...
kurz vorm Sterben und kurz nach dem Sterben?
Ja, und auch mit dem toten Körper. Und wenn sich das dann alles so zersetzt und das so nach dem Motto so 0,00001 Mikromilli, weiß ich nicht was, Gramm.
Ja.
Differenz ist da und das ist dann...
Ob das die Seele ist?
Ja.
Ach, spannend.
Das ist mega spannend. Das sind so Rabbit Holes, da stürze ich mich manchmal rein. Und das ist dann aber so komplex und auch für mich faszinierend. Das kann ich dann halt auch nicht wiedergeben. Aber für den Moment denke ich dann immer, wow, das und ist alles so aus einem Grund.
Vielleicht weißt du das. Ich weiß es, bin da nicht sicher. Irgendwie glaube ich, das mal gehört zu haben, dass ja irgendwie alle, wenn man jetzt eingeäschert wird, dass das immer gleich viel wiegt, ungefähr. Also jetzt wahrscheinlich nicht, wenn man bei erwachsenen Menschen. Nicht, wenn man irgendwie ein... Wenn es kleine...
Ich könnte mal meinen Onkel fragen.
Das ist immer so ungefähr gleich wiegt. Also jemand, der... Also weil, ja, also relativ logisch letztlich, weil ja, natürlich wie gesagt, abhängig von der Größe, aber ob ich jetzt 500 Kilo wiege, wenn ich sterbe, oder halt 50 Kilo, ist letztlich egal, weil das andere ist ja Fett und das verbrennt alles.
Ja, das ist nicht mehr da,
das
ja.
Das ist einfach dann komplett weg.
Deswegen haben Ohren bestimmt auch eine standardisierte Größe.
Hast du gerade... Ohren oder Uhren gesagt?
Urnen.
Ach, Urnen. Was? Ich dachte gerade, was ist das jetzt für ein random Fact, den sie hier so reinschmeißen? Das Uhren.
Ich meine Urnen, da wo die Asche des Verstorbenen, der Verstorbenen reinkommt.
Deswegen am Uhren. Ja, genau, es gibt ja so eine Aschekapsel, wo die reinkommt und die ist ja nicht zwischen, sie fast zwischen 0,5 und 50 Liter, sondern ja. Die ist ja schon immer ähnlich groß.
Ja.
Ne? Ist ja nur so ein, also ist ja so ein, diese Aschekapsel ist ja, ja echt nicht groß. Ja, okay, sind wir wieder schön weit vom Thema weg. Sehr gut.
Zurück zur Hoffnung und der Hoffnung mit und ohne Gott.
Ja, sag mal, was meinst du denn?
Ich konnte bei der Formulierung der individuellen Hoffnung bei dir ganz gut anknüpfen.
Mhm.
Zu sagen, ja, wir als Menschheit, die wir hier auf der Erde sind, temporär und immer durchwechselnd, also
ja.
Die Fluktuation ist ja schon groß, also jeden
relativ.
Tag kommen und gehen Menschen, kann gar nicht allgemeingültig, also ich könnte das nicht begreifen, wie das aussehen soll, dass man sagt, die Menschheit oder die christliche Menschheit, die daran glaubt, findet am Ende des Tages zu Gott. Das ist mir zu weit weg. Das hat mit meinem Glauben nichts zu tun.
Mhm.
Sondern für mich ist Hoffnung auch so ein ganz persönliches Ding.
Ja.
Die ich auch nicht anderen Menschen aufdrücken kann. Also, ich kann anderen Menschen davon erzählen.
Ja.
Das haben wir schon oft und ausreichend und ausschweifend hier getan.
Ja.
Ich kann das aber nicht mit einer wissenschaftlich begründeten Formel beweisen, dass ich hoffe.
Naja, genau. So. Du kannst ihnen ja auch die Erfahrungen, die du machst, höchstens berichten, aber genau. Ja nicht in sie reinpflanzen.
Ja.
Und man kann nur von seiner Hoffnung berichten und damit dann versuchen, andere anzustecken, indem man ihnen auch Hoffnung gibt.
Ja.
Also sagt, ne, du bist wertvoll und es ist wichtig, sich im Gesamten zu sehen, also das gesamte System Menschheit, aber trotzdem ist es so ein individuelles Ding. Also durch das, was ich tue, durch das, was du tust, werden wir nicht die Menschheit retten.
Genau, und da finde ich es, das ist vielleicht ja auch das Spannende an unserem Job, wenn ich mit Jugendlichen unterwegs bin oder auch in Gottesdiensten, wo es dann ja auch immer darum geht, wir möchten von unserem Glauben erzählen, wir möchten andere mit dem christlichen Feuer anstecken, dass die auch zum Christentum kommen und gute Erfahrungen machen. So, und das ist für mich kein Problem, von der Liebe Jesu Christi zu erzählen und von der Liebe Gottes, so abgeklauselt das auch manchmal klingt. Das ist kein Ding und
ja.
Ich kann auch davon erzählen, was meine Hoffnung ist, aber die Hoffnungserfahrung müssen die Menschen selbst machen.
Ja, genau, du kannst in deine, genau wie du sagst, du kannst in deine Erfahrung einfach nicht nur berichten und halt nicht in sie die Emotionen reinpflanzen.
Ja.
Und kannst ihnen halt Gelegenheit bieten, vielleicht selber ähnliche Erfahrungen zu machen.
Ja.
So, das ist ja auch das Tolle, was wir können. So, also, genau, was mir noch eingefallen ist dazu, ist, dass Martin Luther,
dieser eine
Dude, der sagte, dein Gott ist das, woran du dein Herz hängst.
Mhm.
Und das hat er ja unabhängig von dem Kontext sozusagen, du musst dein Herz an Jesus Christus hängen und Jesus Christus ist dann dein Gott.
Ja.
Sondern wenn wir das aus unserer jetzigen Sicht auch betrachten, wie wir auch die Welt nehmen, heißt es, alles, was woran ich mein Herz hänge, ist mein Gott. Das ist für viele Menschen, die sehr vielleicht auch ja, fundamentalistisch oder so unterwegs sind oder sehr, sehr streng das sehen, vielleicht total erschütternd und auch ganz fühlt sich abstoßend oder so an. Ich weiß nicht, das falsche Wort, aber so, ne, das hört sich dann nach Götzendienst oder sowas an. Das fühle ich halt grundsätzlich erstmal gar nicht. Aber das bedeutet auch, wenn wir das auf die ganze Gesellschaft übertragen, dein Gott ist auch Apple. Und dein Gott ist, du bist Fußball, das ist dein Zentrum.
Ich habe auch gerade die Südtribüne im Westfalenstadion, also Signal Iduna Park, Borussia Dortmund. Da sind sehr viele Menschen, die sagen würden, das ist mein Gott.
Ja, genau. Also worum geht es? Es geht darum, sein Herz an etwas zu hängen.
Mhm.
Und das scheinen Menschen zu benötigen. Das scheint der Mensch, also Religion beziehungsweise dein Glaube ist etwas, das dich unbedingt angeht. Jetzt kriegen wir einen kleinen Besuch.
Oh, ein kleiner Besuch.
Hallo, du Mittagsschlafmaus. Ja, das ist das, was dich unbedingt angeht. Und jeder Mensch braucht das. Es würde wahrscheinlich kaum noch jemand behaupten, es wird irgendwann keine Religion mehr geben. Was man vielleicht sagen kann, ist, wenn man das gerne möchte, es wird irgendwann keine Buchreligion mehr geben und es wird irgendwann das Christentum nicht mehr geben und den Islam und was weiß ich. Das kann durchaus sein. Ich kann nicht jetzt 5 Millionen Jahre weitergucken. Bin ich nicht so in der Lage.
Nicht?
Nee. Aber es wird immer irgendwelche Glaubensrichtungen geben. Und wenn es der Fußballgott ist.
Mhm.
Weil Mensch das sozial zu brauchen scheint. Also auch bevor es das Christentum gab, gab es zum Beispiel das Judentum. Und es gibt Naturreligionen, die uralt sind. Das war alles schon vorher da. Und das geht ja auch nicht weg.
Ja.
Und ich glaube, es wird immer so sein, dass es irgendwelche religiösen Strömungen gibt.
Die sich auch immer noch weiter ausdifferenzieren.
Mhm. Ja. Menschen, die ihr Herz an etwas hängen und die sagen, das ist mein Gott und mein Gott ist der Gott des Christentums sozusagen, aus der Bibel, in der Nachfolge Jesu Christi, empfinde ich meinen Glaubensweg sozusagen.
Ja, ja, mega spannende Gedankengänge und für uns ja auch, also versucht, diese komplexe Frage irgendwie mit unseren Worten, ich glaube, wir hatten das schon mal versucht zu formulieren, so das Unaussprechbare zu erzählen.
Ja, ey, puh. Und ich glaube auch, dass das Schwierige einfach an allem, was irgendwie Theologie ist, Religion ist, dass es halt nicht ist, hier, guck mal, da ist ein Apfel, wenn ich ihn fallen lasse, dann fällt er runter. So funktioniert es halt nicht.
Ja.
Und das ist das Schwierige.
Ja.
Deswegen ist man, ja, manchmal ist es das Unaussprechbare, das Unerklärbare.
Ja, deswegen umso schöner, dass ihr uns lauscht, unseren Gedankengängen und unseren Versuchen von, ja, es können ja immer nur Versuche sein, die unvollendet sind und würde man uns die Frage nächstes Jahr stellen, würden wir vielleicht auch komplett ganz anders drauf antworten.
Ja, genau, das glaube ich halt auch. Also auch das ist ja Entwicklung. Das, was ich glaube, das, wie ich glaube, welche Positionen ich vertrete, verändern sich und so verändert sich das ja nicht nur individuell oder wenn es sich bei mehreren Individuen verändert, dann verändert das ja auch die Religion an sich.
Ja.
Also auch müssen wir jetzt auch evangelisch landeskirchlich mal sehen, ne, wie viel Veränderung es da auch in den letzten Jahren gibt oder gab. Ja, so funktioniert es halt auch.
Ja. Ja, schön. Der letzte Teil der Frage, da ging es ja um allwissend, allgültig, allmächtig. Mhm. Ich glaube, das haben wir in der vorletzten Folge.
Ja.
Die heißt Jule und Elske allmächtig, schon beantwortet.
Hör mal rein.
Deswegen gerne nochmal Querverweis dorthin.
Ja, genau. Ich glaube, das war erstmal so die Frage, ne? Frag gerne nochmal nach, wenn wir nochmal ein bisschen versuchen sollen, das können wir nochmal machen, das nochmal ein bisschen genauer irgendwie aufzudröseln. Genau, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, dass geht in für euch eine ganz schräge Richtung oder also irgendwie, dass ihr das gar nicht nachvollziehen könnt oder so, dann fragt doch noch einfach mal nach.
Genau. Apropos nachgefragt.
Nachgeflüstert.
Eine kleine Nachflüsterung von letzter Folge.
Ja.
Bei der ich mir nicht so ganz sicher war.
Wie immer, ganz im Ernst, unsere Lieblingskategorie, das ist einfach so, da sind wir einfach nicht so gut drin, Jule. Immer nur halt.
Wir müssen eigentlich eine neue Kategorie einführen, nicht, dass wir, also nachgeflüstert ist ja eigentlich so gedacht, dass ihr nochmal nachfragt.
Ja.
Nicht, dass wir nochmal nachschieben, wo wir uns in der Folge davor nicht so ganz sicher waren.
Ich finde aber auch, das ist okay, wir flüstern uns selber nach.
Ansonsten halt bei unsere neueste Rubrik nicht ganz sicher.
Ah ja, genau.
Nein, ich wollte einfach, ich war mir, wie gesagt, letzte Folge nicht ganz sicher, ob denn jetzt Elisabeth und Maria, den beiden ein Engel erschienen ist, ob die jetzt verwandt miteinander sind. Und ja sind sie. Sie sind verwandt, sie sind Cousinen und deswegen sind Jesus, der ja von Maria geboren wurde, und Johannes der Täufer,
der ja von Elisabeth
geboren wurde. Auch verwandt.
Ja. Großcousins.
Großcousins, genau. Nee. Doch, irgendwie.
Großcousins, warte mal, wenn Maria und Elisabeth Cousinen sind, dann ist Jesus Elisabeths Großcousine.
Ja.
Also Großcousin, Entschuldigung.
Ja.
Und dann ist das Kind davon urgroß.
Ja.
Ich glaube, dafür gibt es keinen Begriff eigentlich.
Also, ich sag mal so, der
Man
Stammbaum.
Man kann ja auch seine Cousinen und Cousins heiraten, von daher ist das schon völlig egal.
Ja, ja. Also, stammbaummäßig gibt es da Verästelungen und Verbindungen.
Ja.
Das nochmal zur Richtigstellung.
Sehr gut. Aber ich würde vorschlagen, wir kommen jetzt dann weitergehen zu unserer Lieblingskategorie, oder?
Das machen wir.
Und die heißt Wer ist es?
Bei Wer ist es? Ist es so, dass in diesem Fall Elske mir heute eine Person mitgebracht hat.
Ja, klar.
Aus der Bibel.
Ja.
Und ich mit Hilfe von Fragen versuche herauszufinden, wen Elske mir mitgebracht hat. Elske wird mit Ja und Nein antworten.
Richtig. Hoffentlich viel mit Ja.
Und
weil dann geht's.
Dann geht's auf jeden Fall in eine gute Richtung. und vor allem auch in eine Richtung, die dann zur Lösung beiträgt. Wollen wir starten?
Ja, hau raus.
Alles klar. Elske, ich beginne meine Frage so. Komme ich aus dem Alten Testament?
Nein. Kommt schon mal das erste Nein. Ups.
Ups. Okay. Dann wäre meine Frage, bin ich Jesus begegnet? Also ich gehe jetzt mal davon aus, Neues Testament, ich bin Jesus begegnet.
Ja, du bist wirklich so, so richtig.
Face to face. Hat Jesus mir was, also gab es eine direkte Interaktion?
Ja.
Hat Jesus mir was angetan?
Nee, angetan würde ich jetzt noch nicht nennen.
Hat Jesus etwas Positives mit mir, in mir bewirkt?
Es wird, also schon, es wird davon ausgegangen, dass es so ist.
Mhm. Gibt es um mich herum eine Geschichte?
Die Geschichte.
Ja.
Ha, du tauchst nicht, also es ist nicht so eine richtig fette Geschichte.
Also ich bin jetzt nicht der Wein, das Wasser und wurde zum Wein verwandelt.
Vor allem bist du einfach ein Mensch.
Ach so. Okay, also ich bin ein Mensch und es gibt jetzt nicht die Geschichte. Aber es gibt eine Geschichte.
Ja.
Okay. Ich treffe Jesus so zu seiner Wirkzeit, in der er so am aktivsten unterwegs war.
Ja.
Und ich habe nichts mit dem Tod Jesu zu tun.
Nicht direkt, aber auch im Tod so gibt es so eine mythische, vielleicht ja eher Geschichte, wo du Jesus auch angeblich begegnest.
Bin ich ein Jünger?
Nein.
Okay. Ah, ich
glaube, ist das Gegenteil. Ein Älter. Sorry.
Also, ja, ich hatte jetzt gerade so ein bisschen, habe ich versucht so herauszufinden mit der Geschichte um Emmaus.
Nee.
Das waren ja aber alles Jünger, die da unterwegs waren, ne? Das heißt, ich bin kein Jünger und habe Jesus dann auch nicht so nach seinem Tod irgendwie nochmal erfahren. Okay.
Also, dass du Jesus begegnest und auch, dass du nach seinem Tod noch etwas sozusagen in Anführungsstrichen für ihn tust, vermutet man aufgrund deiner eigentlichen Rolle überhaupt gar nicht.
Meiner eigentlichen Rolle?
Ja, das ist so ein bisschen,
bin ich ein Bösewicht?
Aus christlicher Sicht würde man wahrscheinlich sagen, oder aus der damaligen Sicht, bist du einer von den Bösewichten. Aber eher so, wie ist denn das so? Phantom der Oper mäßig.
Ah.
Oder ist das Phantom der Oper? Nee, Jekyll und Hyde mäßig.
Ja.
Nicht Phantom der, ich weiß gar nicht, wie das Phantom der Oper. Ganz ehrlich, sorry. Nee,
ich
gar nicht mehr, was
ich
das
habe
ist.
Gute Seiten, schlechte Seiten.
Ja.
Ich habe beides so in mir. Na gut.
Ja, wobei gut und schlecht finde ich eine Bewertung, die ich persönlich, von der ich Abstand nehmen möchte.
Okay. Aber ich habe zwei Seiten an mir oder mehrere.
Du kannst zwar, ja, genau.
Okay.
Ja.
Ich überlege gerade noch so. Also, er hat irgendwas mit mir. Kannst du mir mal so einen Tipp geben, was mit mir gemacht? Also, hat er irgendwas vollzogen an mir oder gab es nur so ein Gespräch?
Und zwar hast du nachts Jesus besucht? Wie so ein Creep. Also, ich glaube, Jesus hat nicht geschlafen, von daher war es okay. Aber du hast nachts Jesus besucht und hast mit ihm über das Reich Gottes gesprochen.
Was man nachts so tut.
I guess.
Ja. Gab es da noch einen anderen Kontext? Sind gerade schon wieder gar keine Ja- oder Nein-Fragen. Stand das in einem besonderen Kontext oder bin ich einfach nur so...
Oh, das weiß ich gar nicht, ob jetzt da was Großartiges ist, aber es geht, also, es ist eine Geschichte, in der du Jesus halt begegnest. Also, und danach, es gibt letztlich drei Geschichten von dir, aber...
Drei sogar.
Und du bist auch so ein Dude, der sich so wandelt, also was auch mit deinen zwei Seiten zusammenhängt.
Hä? Und ich bin aber wirklich kein Jünger. Und ich bin aber auch nicht... Also, habe ich nach dem Tod Jesu noch irgendwie noch Karriere gemacht? Nö, oder?
Das wird überhaupt gar nicht erwähnt.
Ah, okay.
Aber du, also, wer sind denn die Feinde, in Anführungsstrichen, von Jesus?
Ja, irgendwas mit den römischen, also diese politischen Gegner.
Wie nannte man denn so Gelehrte?
Ja, die Schriftgelehrten. Ja, Pharisäer.
Genau. Mhm. Du bist erstmal ein Pharisäer.
Ich bin erst ein Pharisäer und dann bin ich aber kein Pharisäer.
Ja, und du kannst dazu aber nicht so richtig stehen, weil du ja schon sehr, also du hast natürlich als Pharisäer auch hohes Ansehen in der jüdischen Gemeinschaft.
Ja, man muss das ja auch aufrechterhalten.
Gemeinschaft, das muss aufrechterhalten werden, aber du hast schon irgendwie Kontakt zu Jesus, Dude. Und ihr redet auch über, wie gesagt, das Reich Gottes und geistige Wiedergeburt, die voraussetzt, ins Reich Gottes zu kommen.
Ja. Ah ja. Cool. Ich erkenne den Schlauch nicht, auf dem ich stehe.
Soll ich sagen, wer du bist?
Ja, sag mal bitte.
Du bist Nikodemus. Also nee, nicht du bist Nikodemus. Ich hab dir Nikodemus mitgebracht.
Ah.
Der ja Pharisäer ist und mit Jesus in Kontakt kommt und dann mit Jesus über, wie gesagt, die geistige Wiedergeburt spricht und halt das als sowas Fleischliches erkennt, also als eine fleischliche Wiedergeburt sozusagen versteht. Und Jesus halt sagt, nee, als Vergleich ist es so, dass der Wind weht, wo er will, du hörst einen Brausen, aber du weißt nicht, wo er herkommt und wo er hingeht.
Mhm.
Also das ist nichts Leibliches, sondern es geht um geistige Wiedergeburt. Und genau, um Beziehung zu Gott dadurch, also um diese Dimension. Und später irgendwann ist es so, dass du vor den jüdischen Autoritäten oder Nikodemus vor den jüdischen Autoritäten für Jesus eintritt.
Ja.
Aber trotzdem immer noch Pharisäer ist. Also, ne? Sich eher auf seine Seite schlägt.
Sowohl als auch, aber.
Genau. So die, weißt du, das meinte ich mit diesen beiden Seiten, weil es ja schon sehr, sehr konträr zueinander ist.
Ja, ja.
Und am letzten, als letztes wirst du nochmal erwähnt, als du bei der Salbung Jesus angeblich halt eine beträchtliche Menge Myrrhe und Aloe zur Salbung mitbringst. Ja.
So genau. Als extra Wertschätzung.
Ja, so die dicke Gabe von also vielleicht ist das so der Punkt, wo du dann letztlich in Jesus Gefolgschaft, wenn ich das mal übertrittst.
Ja, die richtige Anerkennung auch im Tod.
So.
Ja.
Also weil ja auch so Myrrhe und Salböl und so, das war ja nun nichts, was aus den Wasserhähnen floss, sondern das war ja schon wirklich ein Gut,
schon,
ne?
Ja.
Was Wertvolles, genau.
Ja, vielen lieben Dank.
Nochmal jemand, den wir noch gar nicht hatten.
Ja, auch tatsächlich.
So aus dem Dunstkreis.
Ja, nice. Dann bleibt uns übrig, in unsere letzte Kategorie reinzusliden.
Empfehlung der Woche.
Ja, Elzke, hast du eine Empfehlung oder soll ich anfangen?
Fang du mal an.
Okay, also ganz passend zu unserem Sommer-Sunshine-Special möchte ich empfehlen, cremt euch ein. Ich habe jetzt, also es sind ja schon ein paar Sonntage unterwegs und ich habe schon so viele Sonnenbrände gesehen. Ich habe schon so viel geschädigte Haut gesehen und Leute, es ist kein Scherz. Ich glaube, ich habe das vielleicht bestimmt auch schon mal empfohlen. Ist mir aber egal, ich empfehle es nochmal und immer wieder.
Mhm.
Cremt euch ein. Es ist
bitte.
Lichtschutzfaktor 50. Ist keine
alles
Schande.
Drunter, alles drunter ist eigentlich, könnt ihr lassen. Ja. Wirklich auch. Und selbst an so Tagen wie jetzt, also es ist relativ bedeckt gerade, aber UV ist echt heftig, ne?
Ja.
Man cremt irgendwie, bei Kindern versucht man es noch und irgendwann selber für sich denkt man sich so, nee. Aber die Haut wird echt geschädigt,
nee.
Weil unsere Haut das nicht so gut verträgt.
Ja, ich habe damit ja irgendwann dann wieder angefangen im
Alter.
Im Zuge meiner Skincare im Gesicht.
Ah.
Da wird ja jeden Tag Lichtschutzfaktor 50 aufgetragen.
Ja.
Auch im Winter, auch wenn ich den ganzen Tag drin bin, weil UVA-Strahlung kommt auch durch die Fenster. Keine Gnade.
Du machst jeden Tag UV 50?
In mein Gesicht. Und ich erhoffe mir davon. Jetzt sind wir wieder beim Thema Hoffnung. Dass ich im Alter
noch schöner aussieht als jetzt. Noch schöner, Jule, wer will denn das?
Einfach
kannst nicht noch schöner.
Keine UVA, UVB-Strahlung geschädigte Haut habe. Also
so
Alterspigmentflecken.
Hautkrebs, alles, was so kommt. Ne?
Das ist ja dann Endlevel. Ja. Genau, das ist meine Empfehlung. Cremt euch ein an allen Stellen, wo die Sonne hinscheint und auch dort, wo sie nicht hinscheint. Schadet nicht.
Ja. Ich habe auch eine Empfehlung für euch. Und zwar, es war ja hier in der letzten Zeit auch schon sehr regnerisch. Und es werden hier auch wieder so heftige Sommerregen hoffentlich kommen. Und meine Empfehlung der Woche ist, springt in Pfützen.
Mm.
Ich habe, als dieses Unwetter war, habe ich mir so eine Regenhose angezogen und Gummistiefel und eine Regenjacke und habe das Kind von der Krippe abgeholt und habe den in so einen Ganzkörper Regenanzug gesteckt und Gummistiefel. Und wir sind 1,5 Stunden lang durch Pfützen gesprungen. Damit meine ich halt nicht nur ihn, sondern auch ich. Und das war so schön.
Hat Spaß gemacht.
Hat mich so glücklich gemacht. Und ich habe gedacht, warum hört man damit auf?
Ja.
Also mit solchen Sachen. Genauso wie schaukeln. Hört nicht auf zu schaukeln. Macht einfach weiter. Einfach weiter schaukeln. Ist geil.
Einfach weiter schaukeln.
Ja, ist so. Ja. Also und springt in Pfützen. Das macht mal glücklich. Lasst euch da mal so richtig drauf ein. Lasst euch mal fallen. Scheiß drauf, was die anderen sagen. Und fühlt's mal einfach. Wie gesagt, wenn es nicht regnet, große Nestschaukel bringt's auch.
Ja.
Reinlegen und einfach mal schaukeln. Frei fühlen.
Schön. Ja.
Ich würde sagen, oder, Jule?
Nicer, nicer.
Das war Flüsterfragen, der Podcast für deine Glaubensfragen, du, die du dich nicht traust, laut zu stellen. Und das Beste bei uns ist, falsche Fragen gibt es nicht. Deine Fragen erreichen uns über telonym.me/fluesterfragen als Direct Message bei Instagram oder sonst irgendwie. Tschüssi, ciao.
Tschüssi, ciao. Wir gehen in den Ferienmodus. Bleibt gespannt. Glocke drücken, abonnieren lohnt sich.
Ja, und auch bewerten kann man auch.
Ja, das auch. Ja. Alles, alles, alles.
Wir haben 4,9 Sterne, habe ich gesehen.
Ja.
Ich liebe es sehr. Vielen lieben Dank dafür. Macht's gut, bis dann.
Tschüss.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.